Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um das Thema Diabetes und Sport. Und dazu haben wir natürlich einen Experten an unserer Seite, weil wir uns damit, vielleicht auch in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, oder noch nicht auskennen. Das ist Hans-Jörg Mühlen, Facharzt für Allgemein- und Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Diabetologie. Hajo, schön, dass du heute dabei bist.
Ich danke sehr für die Einladung von euch.
Und ich freue mich ja ganz besonders, Hajo, dass du zugesagt hast, an unserem Podcast teilzunehmen, weil wir haben uns vor ein paar Jahren in einer Tauchschule auf Mallorca kennengelernt. Da habe ich gearbeitet, du warst Gast und du hast mir damals schon von deinem Herzensthema, kann man vielleicht auch sagen, erzählt, nämlich Diabetes auch in Verbindung mit Sport und vor allem auch Tauchen, weil das auch deine Leidenschaft ist. Das wird heute noch kurz eine Rolle spielen. Aber wir wollen erstmal ganz generell über das Thema Diabetes und Sport sprechen.
Genau, so mal ganz blöd reingestartet. Diabetes, jedem sagt es etwas, mir sagt es auch etwas. Diabetes, Zucker, das sind so die Worte, die dann bei mir durch den Kopf klingen. Vielleicht magst du uns am Anfang, jetzt keine Lehrstunde, aber mal so abholen. Wenn wir über Diabetes sprechen, worüber sprechen wir da eigentlich? Was ist das?
Das ist genau das Problem, was sich allgemein stellt, weil alle Welt spricht über den Diabetiker, den es aber nicht gibt.
Okay.
Es gibt erstens eine ganze Reihe von verschiedenen Diabetesformen und innerhalb dieser Diabetesformen gibt es auch noch wieder unterschiedliche Stoffwechseltypen. Mhm. Also ein Beispiel, grundsätzlich unterscheidet man Typ 1 und Typ 2 Diabetes oder auch Jugendliche und Altersdiabetes genannt. Aber mein jüngster Altersdiabetiker in Anführungszeichen ist im Moment 16. Und mein ältester jugendlicher Diabetiker, der neu den Diabetes bekommen hat, ist derzeit 72. Also man sieht schon, die einzelnen Diabetestypen haben mit dem Alter eigentlich wenig zu tun. Mhm. Grundsätzlich Gemeinsamkeit von Diabetes ist einfach nur, dass der Blutzucker erhöht ist. Der Bereich von Nicht-Diabetikern liegt so zwischen 70 und 140 Milligramm pro Deziliter. Das ist die Maßeinheit, die so überwiegend in Westdeutschland noch benutzt wird. In der Regel wird aber weltweit eher der Blutzucker in Millimol pro Mol, in Millimol pro Liter gemessen. Umrechnungsfaktor wäre so ungefähr 18. Aber da ich gewohnt bin, mit Milligramm pro Deziliter umzugehen, wir haben uns, glaube ich, auch eher damit unterhalten, darüber unterhalten. Also der normale Zucker liegt zwischen 70 und 140. Kriterium wäre, wenn ein Blutzucker mal über 200 gemessen wird, nennen wir das Ganze dann Diabetes. Mhm. Das ist aber kein Schalter, der jetzt von heute auf morgen umgelegt wird, sondern die Blutzucker sind von ganz vielen Faktoren abhängig. Ich sag mal, ich erstelle das immer so dar, das ist wie so eine Leiter. Ja, wo der Mensch geht da mal zwei Etagen höher, zwei Stufen, geht mal wieder eine zurück, bewegt sich vielleicht mal mehr, ernährt sich dann günstiger, dann werden die Werte wieder besser, dann geht er auch wieder einen Schritt zurück, dann meint er mal eine Bäckerei schreddern zu müssen oder ein Kuchenbuffet zu zerlegen und mal nicht zu bewegen aus unterschiedlichen Gründen, dann geht er mal wieder drei Stufen hoch. Und sagen wir, irgendwann gibt es dann eine Sprosse, eine Stufe, die ist rot. Das ist diese Grenze von 200. Und wenn er die einfach erreicht und das durch irgendwelche Messungen auffällt, sei es bewusst, weil er Symptome bekommt oder im Rahmen einer Stärkeabuntersuchung oder durch Zufall, wenn dann ein Wert mal über diese 200 geht, dann nennt man das Ganze eben Diabetes. Ursache sind grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Entweder stellt der Körper nicht mehr genug eigenes Insulin her. Insulin ist ein Hormon, was in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Und Insulin sind so kleine Männchen, die rennen durchs Blut und machen Türen zwischen dem Blut und den Zellen auf, damit dann der Zucker aus dem Blut in die Zellen kommt und da weiter verstoffwechselt wird. Wenn die Türen geschlossen bleiben, bleibt der Zucker im Blut liegen. Und da haben wir so ein bisschen das Problem. Zucker im Blut verhält sich wie so halbstark auf der Straße. Nämlich der hat nichts zu tun, der kommt auf dumme Ideen. Und der geht dann eben an Gefäße ran, verschließt die, macht Atherosklerose, macht Gefäßschäden und damit eben auch Organschäden. Mhm. Fehlt das Insulin komplett, bleiben die Türen zu. Das heißt, in dem Moment wird jemand ein wirklich insulinpflichtiger Diabetiker, weil Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon. Ohne Insulin sind wir ziemlich schnell tot. Und so war das auch so Anfang oder bis Anfang der 20er Jahre noch im letzten Jahrhundert. Da wurde nämlich Insulin als eigentlicher Stoff entdeckt und dann auch als Medikament verfügbar gemacht. Und davor, wenn jemand diesen Typ 1 Diabetes bekommen hat, war die durchschnittliche Überlebenszeit ein halbes Jahr, weil die Leute innerlich verhungert sind.
Okay.
Also da wären wir beim Typ 1 oder jugendlichen Diabetes.
Okay, ganz kurz, ob ich's richtig verstanden habe. Das heißt, im Prinzip erstmal, ich nehme Nahrung auf, Kohlenhydrate oder Zucker ist ja nichts anderes, also Kohlenhydrate sind ja Zucker, wenn ich das auch richtig abgespeichert habe. So, und je nachdem, wie ich mich ernähre und wie viel Kohlenhydrate dann verstoffwechselt werden und in Zucker abgebaut werden, das per se ist erstmal gar nicht das Ding, sondern die Frage, wie viel Insulin steht zur Verfügung, damit dieser Zucker dann dahin gebracht werden kann, wo er hin soll, nämlich in Muskulatur so, dass er abgebaut und verbrannt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, weil nicht genug natürlicher Insulin zur Verfügung steht, dann tritt das ein, was du gesagt hast, dann geht es an die Gefäße und das ist das, was dann eigentlich langfristig schädlich ist. Und da sprechen wir dann über Diabetes.
Ja, man spricht schon von Diabetes ohne diese Schäden, einfach nur, wenn der Blutzucker erhöht ist, aber warum wir uns überhaupt um erhöhte Zuckerwerte kümmern, ist eben, weil es langfristig zu Organschäden kommt.
Okay.
Ja, wir reden da aber vom Zeitraum von 10, 20, teilweise 30, 40 Jahren. Mhm. Aber das betrifft ja, zumindest der Typ 1 Diabetes, betrifft ja überwiegend junge Menschen. Mhm. So, jetzt haben wir Typ 1 Diabetes abgehakt. Ja, kein Insulin da, Zucker im Blut bleibt liegen, macht da Unsinn.
Ist das denn, da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken, ist Typ 1 eher angeboren und Typ 2 durch die Lebensweise oder warum betrifft das eher, also ist das genetisch, weil warum betrifft es eher jüngere Menschen?
Typ 1 Diabetes gehört zu den sogenannten Autoimmunerkrankungen. Das heißt, der Körper erkennt bestimmte Zellen nicht mehr als eigene Zellen und stößt die ab. Kennst zum Beispiel Rheuma, das wäre auch eine Autoimmunerkrankung.
Hashimoto.
Oder die Schilddrüsenentzündung, Thyroiditis, ich liebe dieses Wort, wäre auch eine Autoimmunerkrankung. Also wir kennen fast für jedes Gewebe im Körper auch Autoimmunerkrankungen. Mhm. Und da ist schon eine Vererbungskomponente drin, weil das ist einfach im Erbgut wahrscheinlich auch mit verankert. Man diskutiert auch darüber, ob bestimmte Umweltfaktoren damit spielen. Aber letztendlich, warum jemand eine Autoimmunerkrankung entwickelt, das weiß heutzutage noch kein Mensch.
Okay. Und Typ 2 Diabetes ist dann eher was durch die Lebensweise entsteht, oder?
Ah, jein. Auch da ist man mittlerweile weiter. Also, wie ist der Typ 2 gekennzeichnet? Die haben in der Regel genug eigenes Insulin. Wir haben sogar oft viel zu viel eigenes Insulin im Blut. Aber das Insulin wirkt nicht so. Ich sage gerade, Insulin macht Türen auf. Und beim Typ 2 Diabetiker klemmen diese Türen.
Ölen.
Das ist genau der Punkt. Da ist schon in die Mitte der Therapie reingegriffen. Unser Körper ist in der Beziehung ein bisschen blöd, weil diese mangelnde Wirkung des Insulins versucht er durch mehr Insulin auszugleichen. Und ich sage mal, das ist Verschwendung von Personalressourcen. Mhm. Ja, wenn irgendwo in der Werkstatt eine Tür klemmt, schickt der Chef auch nicht drei Leute dahin, um die Tür aufzumachen, sondern er gibt einem Ölkännchen in die Hand und sagt, mach die Tür mal wieder gängig. Und dieses Ölkännchen können wir in Form von Medikamenten geben.
Okay.
Und deswegen kann man auch den Typ 2 Diabetes am Anfang neben anderen Maßnahmen, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, auch noch mit Medikamenten behandeln. Die machen nichts anderes, als erstmal dafür zu sorgen, dass das eigenproduzierte Insulin besser wirkt. Mhm. Warum ist das so schädlich? Wenn die Zellen, die das Insulin produzieren, ständig am Anschlag arbeiten, hören die irgendwann auf. Die machen ständig Doppelschichten, machen Wochenende durch und irgendwann sagen die, ey Chef, jetzt habe ich keine Lust mehr. Mhm. Das heißt, irgendwann geht auch die Insulinproduktion runter. Und dann haben wir zwei Probleme. Wir haben Wirkverlust und weniger Produktion. Und das ist so der Zeitpunkt, das ist ein Prozess, der über Jahre geht, ohne dass der bemerkt wird. Aber wenn die Insulinproduktion den Bedarf nicht mehr decken kann, dann sehen wir eben auch erhöhte Blutzuckerwerte und dann nennen wir das Ganze auch Diabetes, nämlich Typ 2 Diabetes.
Da muss ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du vorher auch gesagt hast, ne, es wird entdeckt durch einen Bluttest oder durch Symptome oder sowas. Wie merke ich denn, also wenn ich jetzt nicht regelmäßig mein Blut messe, wie merke ich denn, an was würde ich denn merken, dass das Thema Diabetes vielleicht bei mir eine Rolle spielt?
Also das, was macht der Körper, wenn der Zucker im Blut so hoch steigt? Der versucht, den Zucker auch loszuwerden, nämlich der schwemmt den über die Niere aus. Man nennt das, gibt's auch so einen Begriff Nierenschwelle. Also wenn der Zucker über 180 in der Regel geht, dann finden wir auch Zucker im Urin, wo der gar nicht hingehört. Aber Zucker bindet dann Wasser an sich. Das heißt, wenn die Zuckerwerte im Blut zu hoch werden, gibt's vermehrte Urinproduktion oder eine vermehrte Ausscheidung. Das heißt, wir bringen dann jeden Schluck Wasser, den wir trinken, auch wieder einzeln zum Klo. Also, und das macht natürlich Durst. Also wir haben schon Fälle gehabt, wo sich Patienten, bevor das entdeckt wurde, locker mal so 10 Liter Wasser am Tag reingezogen haben. Ja, viel trinken ist sicherlich nicht verkehrt, aber 10 Liter ist, glaube ich, schon echt eine Hausnummer, die findet man nicht so häufig, weil die einfach ständig dagegen antrinken mussten, dass der Zucker über den Urin ausgeschieden wird. Also das ist eine der Symptome, aber auch hohe Zuckerwerte, die machen einen müde, die machen einen schlapp, die machen einen unmotiviert. Viele Patienten berichten, dass sie eben ja noch gerade so die Arbeit schaffen, aber sobald sie nach Hause kommen, wird sich dann erstmal hingelegt und erstmal auf die Couch und kommen überhaupt nicht mehr an Socken. Und immer wenn man sowas hat, lohnt sich das schon auch mal einen Zuckertest zu machen, weil oft ist es nicht das, worauf die Menschen das beziehen, ne? Der Chef, die Arbeit, die Ehefrau, der Ehemann, der Stress, die Kinder, was weiß ich, alles Mögliche wird dafür herbeigezogen. Oft ist es aber einfach nur ein erhöhter Zucker. Hm. Das wäre schon ein Erfolg dieses Podcasts, wenn mehr Leute einfach mal darauf achten und vielleicht dann doch auch mal früher den Test machen.
Sind das denn Sachen? Es gibt ja so diesen regelmäßigen Check-up, den man ab einem gewissen Alter, glaube ich, alle 2 oder 3 Jahre machen kann. Wird sowas, genau, da wird ja auch ein Blutbild gemacht. Wird sowas da mitgecheckt?
Ja, der Zucker gehört auf jeden Fall dazu, der Blutzucker.
Okay, das heißt, spätestens da, wenn ich das regelmäßig mache, sollte es irgendwem auffallen.
Irgendwas auffallen, ja.
Okay.
Okay, jetzt bekomme ich quasi theoretisch diese Diagnose. Ich habe Diabetes. Und du hast gesagt, das entwickelt sich aber über Jahre. Ne? Also
bei Diabetes entwickelt sich über Jahre, beim Typ 1 Diabetes weiß man das nicht ganz genau, aber da werden sicherlich auch Monate oder mehrere Monate ins Land gehen, bevor die Werte so hoch sind, dass man die mitbekommt.
Das heißt, es gibt ja noch Möglichkeiten, gegenzusteuern.
Es gibt Möglichkeiten, gegenzusteuern. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen bei dem Thema dieses Podcasts, weil eine der wesentlichen Möglichkeiten, dagegen zu steuern, ist Bewegung. Weil bei Bewegung werden praktisch so Hintertürchen aufgemacht für die Zellen, dass der Blutzucker oder der Zucker im Blut auch über Nebenwege in die Zellen kommt. Mhm. Also Bewegung senkt schon mal den Blutzucker, ohne die Insulinproduktion zu belasten. Das ist schon mal das eine Positive.
Ist das egal, welcher Sport?
Im Prinzip ist es egal.
Also ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder ob ich jetzt irgendwie also eher Ausdauer oder Kraft mache, ist quasi zweitrangig.
Man hat früher immer gedacht, ja, nur der Ausdauersport ist eigentlich das, was positiv wirkt. Davon ist man aber mittlerweile völlig ab. Also auch Kraftsport, Haltekraft und so weiter wirkt im Prinzip genauso positiv wie die Ausdauersportart. Mhm. muss man natürlich sagen, nicht jede Bewegung gilt auch für den Körper als medizinisch wirksame Bewegung. Wenn ich also irgendwie so einen kleinen Hund habe und mit dem mal 10 Schritte rausgehe und wieder zurück, wird das keinen großen Effekt haben. Ja? Wenn ich natürlich wir haben einen Labrador, der ist unfassbar bewegungswillig, wenn ich mit dem 2 Stunden durch die Gegend fege, und vielleicht nicht im Schneckentempo von 1 Kilometer die Stunde das machen, sondern mit 3, 4, 5 Kilometer die Stunde, dann hat das natürlich schon eine Wirkung.
Wenn der Hund mit dir Gassi geht.
Ja, die ersten 3 Kilometer versucht immer mit mir Gassi zu gehen, aber dann hole ich ihn ein.
Okay, also Bewegung. Ja. Bewegung hilft dabei, einfach, wie du sagst, diese Türen zu öffnen, sodass da mehr abgeleitet werden kann und dadurch Blutzucker gesenkt wird, ohne dass die Insulinproduktion erhöht wird.
Ohne dass sie belastet wird. Hm? Der zweite Punkt natürlich für die Therapie ist die Ernährung. Mhm. Also wenn ich so die typische Ernährung mancher Menschen zusammenfasse, fangen morgens mit 3 Brötchen an, gehen dann mittags über einen Döner und lassen das abends in der Pizza ausklingen. Und das Ganze wird dann auch jeweils mit 1 Liter Cola runtergespült. Das ist natürlich eine Zuckerbelastung für den Körper, die ohnegleichen ist. Wir sind vom Stoffwechsel her alle Neandertaler. Da hat sich in den letzten paar tausend Jahren nicht viel verändert. Und für unseren Körper sind Kohlenhydrate ein sehr wertvoller Stoff, weil den gab es früher nur in Form von Beeren oder manchen Pflanzen. Und das war wirklich so ein bisschen Leckerchen für den Körper. Deswegen haben wir auch alle so einen Hype auf Süßes, weil das war so die Belohnung für den Körper, dieser süße Geschmack, der löst auch bestimmte Rezeptoren, bestimmte Stoffwechselprodukte im Gehirn aus, die uns Glücksgefühl bringen, also Dopamin zum Beispiel. Und deswegen hat der Mensch auch so einen Hype auf Süßigkeiten. Mhm. Wir sind aber vom Stoffwechsel her gar nicht darauf eingerichtet. Mhm. Und das muss man natürlich auch nur mit Bewegung, wird keiner seinen Diabetes gut einstellen. Mit Bewegung und Ernährung, einer entsprechenden Ernährung, sieht das natürlich schon mal ganz anders aus. Und das ist eigentlich auch Ziel unserer Therapie, erstmal die Leute in die Ernährungsumstellung und in Bewegung zu bekommen. Und dann kommen Medikamente oder könnten noch mal Medikamente dazu
kommen. Muss ich ganz kurz zwischenfragen bei dem Thema Ernährung. Du sagst, es ist die Menge an Kohlenhydrate. Da kommt es gar nicht darauf an, sind es jetzt, es gibt ja die kurzkettigen, langkettigen Kohlenhydrate, die im Prinzip vom Körper schneller oder weniger schnell verstoffwechselt werden, ne, oder abgebaut werden.
Das kommt auch auf die Art der Kohlenhydrate mit.
Okay, das heißt, das, was du eben genannt hast mit weiße Brötchen, Cola und Pizza, das ist das, was eher schnell verstoffwechselt wird. Das ist das, was im Prinzip sofort zur Verfügung gestellt wird. Und wenn ich das nicht abbrennen kann, dann habe ich ein Problem an der Stelle. Oder es kann dann irgendwann zu einem Problem führen. Das heißt, da eher Richtung komplexere Kohlenhydrate zu gehen, also Vollkornprodukte wahrscheinlich, genau, eher. Ne? Ja. Ja. Und wahrscheinlich auch einfach mal die Menge an Kohlenhydraten, die ich mir so über den Tag reinpfeife, kontrollieren, ob ich nicht vielleicht dann eher Kohlenhydrate weglasse und dann vielleicht eher Richtung Proteine gehe oder weniger esse, oder?
Generell muss man sagen, wir haben im Westen, in Deutschland, in Industrieländern eine viel zu kohlenhydratlastige Kost. Und wir haben ja auch ein hohes Maß an industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln. Mhm. Also unsere Empfehlung ist, eher in Richtung Gemüse, Salate, mageres Fleisch zu gehen, Proteinprodukte. Wobei man da auch wieder aufpassen muss, ne? Wenn ich einen Joghurt esse mit High Protein und so, oder fettarme Kost wird ja auch gerne propagiert dafür, Fett reduziert. Da Fett aber auch ein Geschmacksträger ist, sind gerade fettreduzierte Nahrungsmittel oft auch wieder mit Kohlenhydraten angereichert. Hm. Da muss man wirklich mal sehr, sehr genau auf die Beschreibung gucken, wie die Verhältnisse sind. Ja, also Fette einzusparen, aber dafür wieder mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, ist sicherlich nicht positiv dafür.
Wann ich was über den Tag zu mir nehme, ist das, hat das eine Entscheidung oder geht es am Ende um die Bilanz?
Das ist der große Streit immer. Machen wir eher Frühstück oder eher Abendessen oder Abendspätnahrung weglassen? Wenn man sich alle Studien anguckt, dann geht es letztendlich wirklich nur um die Bilanz. Mhm. Wann ich was zu mir nehme, ist dann relativ egal, solange es nicht abendspät nochmal vorm Schlafengehen ist. Da ist man sich eigentlich sehr einig und das ist auch nachgewiesen, dass das sicherlich nicht positiv ist. Obwohl gerade so gegen 10, 11 Uhr kriegen ja ganz viele nochmal so einen Hype, ne, dass so die rechte Hand in den Kühlschrank krabbelt und den nochmal ein bisschen leert, wobei die Großhirnrinde dann zu dem Zeitpunkt sagt, du machst völlig blöd, was du hier machst, lass das, aber in dem Moment wird die rechte Hand so ein bisschen autonom.
Ich habe so gar keine Ahnung, wovon du sprichst.
Aber ist dann im Rückschluss quasi dann auch so Intervallfasten eigentlich wurscht, ne? Oder man sagt ja manchmal lieber 7 Mahlzeiten oder dann sagt wieder nicht auf keinen Fall snacken zwischendurch, weil ja auch dann der Insulinspiegel sich ja immer mehr bewegt, ne?
Also wenn jemand in den 8 Stunden im Zwischenintervall die gleiche Menge an Kohlenhydraten und Nahrungsmitteln in sich reinschaufelt, wie ein anderer, der nicht Intervallfasten macht, das aber über 24 Stunden verteilt, dann ist das letztendlich für die Bilanz völlig egal. Mhm. Also Intervallfasten macht nur dann Sinn, wenn man auch in den 8 Stunden seine Nahrungszufuhr entsprechend reduziert. Mhm. Das verwechseln ja viele, ne? Die meinen, ich habe jetzt 16 Stunden oder 12 Stunden nichts gegessen. Jetzt muss ich mich ja für diese Zeit, wo ich nichts gegessen habe, belohnen. Ja. Und dann wird das Kuchenbuffet geschreddert. Völlig kontraproduktiv. Was wir gesehen haben, es gibt Menschen, die wirklich mit 2 Mahlzeiten oder einer Mahlzeit am Tag super hinkommen, Gewicht abnehmen, die Zuckerwerte super stabilisiert haben. Ich habe auch andere Patienten, die sagen, ich muss meine Mahlzeiten über 7 kleinere Mahlzeiten verteilen und haben damit auch eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Letztendlich wissen wir noch nicht genau, was wirklich stoffwechselmäßig passiert. Aber wenn man das so zusammenfasst, dann muss man sagen, es macht mehr Sinn, auch zwischen den Mahlzeiten eine entsprechende Pause zu lassen, dass dann der Körper auch überhaupt an seine Fettreserven angreifen kann. Wenn ich ständig was nachschiebe, hat unser Körper überhaupt keinen Grund, an irgendwelche Reserven ranzugehen.
Da ist ja das Thema Diät, abnehmen ist ja das eine, ne? Und ja, das andere wäre ja dann wirklich Insulin. Also ist es auch da so, dass Pausen zwischen den Mahlzeiten besser wäre, damit einfach der Insulinspiegel sich dann wieder…
Im Prinzip ja, weil man sagt immer, der Diabetiker ist, also wir reden jetzt über Typ-2-Diabetes, bei Typ-1-Diabetes wird über das eigengespritzte Insulin natürlich die Mechanismen noch ganz anders bestimmt. Aber beim Typ-2-Diabetiker, die haben eben eine verlängerte postprandiale Stoffwechselphase. Postprandial heißt post-nachprandial-Mahlzeit. Während wir Nicht-Diabetiker eine Mahlzeit innerhalb von 2 Stunden eigentlich abgebaut haben, braucht der Typ-2-Diabetiker 3, 4, 5 Stunden. Und in der Regel ist das ja so, bevor dann die erste Phase abgeschlossen ist, kommt schon wieder die nächste Mahlzeit. Das heißt, der ist ständig in einem Stoffwechsel, der eher in Richtung Aufbau geht, als in Richtung Abbau. Und damit hat der Körper auch gar keine Chance, seinen Insulinspiegel mal wieder zu normalisieren. Insulin hat nämlich einen kleinen Nachteil. Es sorgt nicht nur dafür, dass die Kohlenhydrate verstoffwechselt wird, sondern es hemmt dann auch den Fettabbau. Immer wenn Kohlenhydrate da sind, also viel Insulin da ist, muss der Körper nicht an die Fettreserven gehen. Und es fördert auch den Umbau von Eiweißen in Fette. Also Insulin ist insgesamt ein sehr stark aufbauendes Hormon, ein anaboles Hormon. Deswegen gibt es ja auch teilweise Bodybuilding-Studios, wo auch die Nicht-Diabetiker sich Insulin spritzen, damit sie da eben einen erhöhten Aufbau haben. Also Insulin kann auch durchaus ein Dopingmittel sein. Man sieht, das Ganze ist nicht so ganz einfach, ne?
Das heißt, wenn jetzt jemand zu euch kommt und der Verdacht Diabetiker sich bewahrheitet hat und ihr das festgestellt habt, was sind denn dann so die ersten Schritte? Das heißt, ihr guckt euch bei dem, was du eben erzählt hast, würdet ihr euch dann mal so angucken, was ist er oder sie eigentlich über den Tag und das mal aufschreiben und dann einfach da eine Struktur reinbringen, dass das, was du uns eben erzählt hast, eingehalten wird, zu gucken, wie viel Zeiten darf zwischen den Mahlzeiten, was esse ich eigentlich, wie viel Kohlenhydrate sind da drin, kann ich das umstellen? Das würde dann, das wäre so einer der ersten Schritte, die dann passieren würde.
Die erste Maßnahme ist eigentlich immer eine Schulung. Das ist speziell sind strukturierte und auch entsprechend untersuchte Schulungsprogramme, wo es natürlich auch ein Großteil um Ernährung geht, um die richtige Ernährung. Also ich höre ja immer wieder, ja, wir müssen, wenn man mal so anfängt, über Ernährung zu reden, ich esse ja kein Schweinefleisch. Sagen wir so, mich als Diabetologe interessiert Schweinefleisch nicht ganz so wesentlich. Solange das gutes Fleisch ist und nicht noch mit irgendwelchen Dingen paniert ist oder fettreich ist, kann man auch Schweinefleisch essen. Ob jetzt industriell hergestelltes Fleisch in irgendwelchen Legebatterien gesund ist, das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Mhm. Und ob Fleisch essen überhaupt Sinn macht, ist noch ein anderes Thema. Aber sagen wir mal, rein vom Stoffwechsel her, ist ein mageres Stück Schweinefleisch oder ein mageres Stück Rindfleisch oder Hähnchenfleisch eigentlich überwiegend Eiweiß und damit eigentlich erstmal gut. Also bei uns geht es wirklich bei der Ernährung um die Kohlenhydrate. Mhm. Da gibt es unfassbar viel Unsinn, was so in den Köpfen und teilweise auch in den Medien kursiert. Und das versuchen wir im Rahmen der Schulungen so ein bisschen zu regulieren und aufzuarbeiten. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Wahrscheinlich sprengt das den Rahmen, diese Mythen aufzulösen.
Ja.
Da können wir ungefähr 5 Stunden drüber reden. Das wäre vielleicht nochmal ein eigener Podcast. So.
Ja.
Aber stimmt, ich habe Diabetes bisher auch immer echt so mit Zucker erstmal verbunden, ne? Und so dieses, okay, wenn ich wahnsinnig viel Süßigkeiten esse, dann habe ich vielleicht irgendwann ein Diabetesproblem. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute sagen, ich bin überhaupt nicht der süße Typ. Ja, ich esse ja eigentlich gar keine Süßigkeiten, die aber trotzdem Diabetes kriegen, weil sie eben zu viel kurzkettige Kohlenhydrate essen und halt immer nur Weißbrot oder so. Ist das in deiner Erfahrung auch der Fall?
Im Prinzip ja. Also es muss nicht wirklich die süßen Getränke oder die Süßigkeiten sein. Aber wir haben in unserer Nahrung so viel versteckte Kohlenhydrate in jeglicher Art und Weise, dass man an die kaum vorbeikommt. Deswegen die Empfehlung, Gemüse, Salate, das sind ja noch halbwegs naturbelassene Nahrungsmittel. Auch Tiefkühlkost kommt da sicherlich gut weg. Sobald es aber einmal durch irgendeinen Mixer, durch eine Industrie gegangen ist, dann haben wir schon eigentlich immer Fette und Kohlenhydrate da drin. Gut, wir werden nicht alle dazu bekommen, ihr eigenes Gemüse im Garten anzupflanzen. Das ist ja auch flächenmäßig überhaupt nicht machbar. Aber man kann da schon ganz gut, glaube ich, darauf achten.
Das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast, ne? Möglichst auf unverarbeitete Produkte zurückgreifen, dann fahre ich wahrscheinlich recht gut. Und da auch so eine kleine Erfolgsstory. Mein Papa hatte das vor Jahren, dass er da die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommen hat. Und er hat dann tatsächlich seine komplette Ernährung umgestellt. Die haben sich schon immer viel bewegt. Die bewegen sich seitdem noch mehr. Das hat er auch mal im Podcast hier erzählt, zusammen mit meiner Mama, wie so der Alltag von denen aussieht. Und er hat das wirklich wegbekommen. Er braucht heute da eigentlich keinen Fokus mehr drauf legen. Er muss sich auch nicht mehr spritzen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie er das geschafft hat. Wirklich durch genau diese 2 Aspekte, die du gerade angesprochen hast, Ernährung umstellen, dann wurde er auch sehr, sehr gut beraten, was er wie machen kann und wie er das einstellen kann und dann halt Bewegung, und heute ist es kein Thema mehr. Also es ist schon cool.
Wir haben ja das Problem insgesamt, dass wir auch ein Bild davon, was eine Mahlzeit darstellt. Und ich glaube, viele Menschen verstehen gar nicht, mit wie wenig Nahrung man eigentlich auskommen kann.
Das bin ich. Ich habe immer riesen Portionen und habe immer Angst, nicht satt zu werden. Und gerade so bei Nudeln, da kann ich auch 3 Teller essen, ne? Wo alle so nach einem Teller aufhören. Ich glaube, da verliert man oder verlieren
ja, vor allem
wir so alle.
Es ist ja auch schon die Panik beim
Maß.
Kochen, dass zu wenig da sein könnte.
Ja, ich mache immer mehr zur Sicherheit.
Aber man sieht, gut, du bist ja eher schlank.
Noch.
Ja, aber ich habe auch, also zwei meiner Beraterinnen sind auch super schlank. Die essen ungefähr mindestens 3- bis 5-fache von mir. Aber das ist eben auch ein ganz anderer Stoffwechseltyp. Mhm. Ja, wenn wir jetzt mal in eine echte Hungerkatastrophe kommen, dann überleben die das nicht. Ich schon. Also ich bin eher der Typ, der auch mal gerne ein paar Reserven aufbaut, die dann auch schwierig sind, wieder wegzubekommen. Und das ist ein Gen, was natürlich beim Neandertaler einen Selektionsvorteil dargestellt hat. Ne? Hm. Wenn der mit wenig Nahrung schnell Reserven aufbaut, dann überlebt er auch das nächste Frühling, weil da gibt es ja nichts mehr zu fressen. Ne? Hm. Das ist ja ganz schwierig. Also bevor man dann sowas wie Lagerhaltung hatte oder so, war man eben auf seine eigenen Fettreserven angewiesen. Man geht davon aus, dass ungefähr 70% der Menschheit eigentlich eher dieses Gen hat, weil das eben ein Selektionsvorteil ist. Und deswegen haben wir auch in den Industrieländern mittlerweile gut 50% Übergewicht und die Tendenz ist eindeutig nach oben. Ja. Ja, liegt an Bewegungsmangel, liegt an einer industriellen Nahrung, liegt auch an einem völlig falschen Verständnis. Weil ich höre ganz oft, ja, man muss sich dann ja auch mal belohnen, man kann ja nicht immer nur auf alles verzichten. Und seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, ich habe gedacht, irgendwann muss ich auch mal das anwenden, was ich immer meinen Patienten erzähle, ist das radikal weniger geworden. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, auf was zu verzichten. Also, ja, so Pizza esse ich gerne, ja, machen viele. Aber ich muss sagen, mittlerweile nach einer halben kleinen Pizza bin ich satt.
Aber das ist ja auch so ein bisschen dieses Mindset, oder? Also ich meine, wir alle wissen ja eigentlich so, was man jetzt essen sollte und schaffen es dann vielleicht trotzdem ganz oft nicht. Würdest du sagen, in deinem Gespräch mit deinen PatientInnen, diese Diagnose reicht, um quasi den Schalter bei ihnen umzulegen, dass sie sagen, oh, okay, krass, jetzt ist wirklich meine Gesundheit sichtbar in Gefahr, jetzt muss ich was machen und jetzt mache ich das auch? Oder reicht auch das manchmal nicht?
Also, es gibt Patienten, die sagen, okay, das war jetzt der letzte Schutz vom Bug, den ich jetzt brauchte. Und dann wirklich das entsprechend umstellen, dann auch Gewicht abnehmen und eigentlich ihre Zuckerwerte normalisieren damit. Auf einmal ist dann doch Bewegung möglich, wo die sagt, nee, das kriege ich beruflich und zeitlich überhaupt nicht hin. Also ich bin mittlerweile sicher, Zeitmangel ist nur eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Mhm. Also jeder hat Zeit, sich zu bewegen. Und wenn man einfach nur die Alltagsbewegung fördert, nämlich den Fahrstuhl mal weglässt und dann doch mal die Treppen läuft, oder vielleicht die 3 Kilometer zum nächsten Laden nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Fahrrad fährt oder die doch mal läuft. Und ich erwische mich immer häufiger dabei, dass ich beim Telefonieren einfach in meinem Zimmer auf und ab gehe. Also man kommt schon auf seine Schritte am Tag, wenn man will, wenn man das ein bisschen organisiert. Aber das ist eine Frage der Einteilung seines Lebens. Ja, dazu kommt natürlich auch immer, ein Mensch allein wird seine Ernährung wahrscheinlich kaum umstellen können, weil er ist immer in einem sozialen Setting. Also müssen wir immer auf die gesamte Umwelt Einfluss nehmen, weil das ist ja völlig klar, ne? Jemand will sich kohlenhydratarm, kohlenhydratfrei ernähren und dann kommt, ne, schmeckt dir das nicht mehr, was ich koche, du warst aber früher ganz anders drauf, nimm doch noch was. Also die werden immer wieder animiert, auch von der Umwelt wieder mehr zu essen, weil die Umwelt sich ja auch nicht umstellen will. Ja, der Mensch ist ja in Bezug auf Umstellung von Lebensroutinen extrem träge. Also zu deiner Frage zurückzukommen, es gibt Menschen, die da wirklich das zum Anlass nehmen, Dinge umzustellen. Es gibt aber auch viele, die sagen, interessiert mich alles nicht. Also ich komme mit 500 Schritten am Tag aus, da schaffe ich das 10-mal von der Couch zum Kühlschrank und wieder zurück und das ist mein Lebensinhalt. Es gibt einen Kollegen von mir, der hat auch mal gesagt, so Essen ist das Sex des Alters. So ganz verkehrt ist das, glaube ich nicht. Gilt zumindest für einige. Aber das ist eben so ein bisschen den Anspruch, den ich an mein Leben habe. ich kann mich auch nicht mehr umstellen, ich bin zu alt dazu. Nein, wir wissen mittlerweile sehr, sehr genau, dass unser Gehirn plastisch bleibt, auch bis ins hohe Alter. Also Alter stützt vor Lernen nicht und Umstellung nicht.
Ja, ich möchte ganz gerne nochmal zurück zum Sport. Ja. Jetzt haben wir eine Person, die die Diagnose Diabetes hat und da sagt, okay, all das, was du uns vorher mitgegeben hast, ich stelle meine Ernährung um und ich bewege mich mehr. Ich finde auch durch die Gewohnheiten, die ich etabliert habe, plötzlich Spaß an der Bewegung. Was darf so eine Person speziell mit Diabetes, was darf die beim Sport beachten? Worauf darf die so gucken während des Sports? Gibt es da irgendwas?
Jetzt muss man mal so ein bisschen wieder die verschiedenen Diabetestypen differenzieren. Ja? Ein Typ 2 Diabetiker, der unter der Ernährungsumstellung arbeitet, der bestimmte oder Tabletten einnimmt für den Diabetes, der kann eigentlich alles an Bewegung machen, was er machen will. Mhm. Weil er wird nicht mit dem Zucker zum Kief kommen. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich bewege mich, die Muskulatur verbraucht den Zucker aus dem Blut und teilweise dann auch aus den Reserven. Also es gibt entweder eine Zuckerneubildung im Körper oder Reserven, Glykogenreserven, Glykogenspeicher, die dann aktiviert werden. So, wenn das aber die Muskulatur den Zucker schneller verbraucht, als die nachgeliefert werden kann, sinkt eben der Blutzucker ab. Ich sagte vorhin, der normale Zucker, der fängt so bei 70 an. Wenn das so unterhalb dieser 70 landet, nennen wir das auch eine Unterzuckerung. Mhm. Und unser Gehirn ist ein Organ, was sich nur von Zucker ernährt. Langfristig gibt es dann noch so ein paar andere Sachen, aber auch kurzfristig ernährt sich unser Gehirn nur von Kohlenhydrate. Und wenn auf einmal der Blutzucker absinkt und damit eben auch der Zuckerspiegel in unserem Gehirn, dann werden Alarmglocken geläutet und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Weil das Gehirn denkt, oh shit, ich verhungere gerade. Also wird Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet, also die klassischen Stresshormone. Und das macht dann genau die Symptome, die wir dann auch von Stress kennen. Mhm. Ja, Zittern, Hungergefühl, teilweise Schwindel, man kriegt so einen Tunnelblick, Schweißausbruch. Und das ist natürlich ein sehr blöder Zustand, weil man fühlt sich da auch extrem schlapp. Man kann eigentlich gar nichts mehr tun, weil die Muskulatur dann in dem Moment natürlich auch keinen Zucker mehr bekommt, den sie am liebsten verbrennt. Also bei Typ 2 Diabetes unter Tabletten ist die Gefahr sehr gering. Die können eigentlich alles machen, aber bei Insulinspritzendiabetikern oder Typ 1 Diabetikern besteht da durchaus eine Gefahr. Das heißt, die müssen nicht nur ihre Nahrung planen für das Insulin, sondern auch die Bewegung. Mhm. So, und dann gibt es da wieder verschiedene Typen. Es gibt Leute, die gucken ihre Laufschuhe an und unterzuckern schon. Ja. Und es gibt andere, auch Typ 1 Diabetiker, die fangen an mit Sport und gehen erstmal mit ihrem Blutzucker hoch, weil Reserven aktiviert werden, die dann gar nicht so schnell verbraucht werden. Aber die Reserven werden dann nach dem Sport, nach der Bewegung wieder aufgefüllt und die fangen dann an zu unterzuckern nach dem Sport. Und das muss man einfach ausprobieren. Woran das liegt, das kann man nicht im Vorhinein messen, aber wie gesagt, mittlerweile kann man das gut ausprobieren, muss einfach gucken, zu welchem Stoffwechseltyp gehöre ich. Das heißt, haben die in der Regel aber ziemlich schnell raus.
Das heißt, im Zweifel stecke ich einfach, wenn ich laufen gehe, stecke ich mir eine Banane ein. Und ja. Also das ist ja auch kein diabetes-spezifisches Ding, ne, was du erzählt hast. Auch das kann mir ja als Nicht-Diabetiker passieren, dass ich zwischendurch einfach nochmal Energie brauche.
Ja.
Genau. Cool. Und ansonsten wahrscheinlich einfach mal mit dem Arzt Rücksprache halten. Hey, ich habe das und das vor, sportlich. Ich bereite mich vielleicht auch auf ein Event vor, wie jetzt bei Bell und mir, einen Triathlon. Was darf ich da beachten und wie können wir das in den Trainingsplan einbinden? Freut sich ja wahrscheinlich auch jeder Arzt, wenn er da dem Patienten, der Patientin mithelfen kann.
Hallo. Weil das mal ganz andere Diskussionen sind als sagen wir mal, wir hören immer sehr viel Ausreden, warum Dinge nicht funktionieren. Hm. Und dann kann man sich mal mit Leuten unterhalten über Dinge, die funktionieren. Ne? Hm. Also eher so ein bisschen positiv ausgerichtet.
Ich denke mir auch so, an sich hat ja, oder vielleicht ist es auch sehr naiv jetzt von mir, aber Diabetes zu haben ja auch den Vorteil, dass ich auf einen gesunden Lebensstil achten muss, oder? Also es ist, kann man das dann irgendwie auch positiv sehen, diese Diagnose, und sagen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie alles nur schlecht, sondern wenn ich jetzt da den Hebel umlege, dann kann ich sogar noch Krankheiten verhindern, die andere dann kriegen, die keinen Diabetes haben und nicht auf ihren Lebensstil achten?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Es ist vielleicht deutlich geworden, die eine gute Diabeteskost und eine gute Diabeteslebensweise hat mit dem Diabetes nur bedingt was zu tun, sondern das ist eine allgemein gesunde und nachhaltige Lebensform. Wir brauchen Bewegung, der menschliche Körper braucht Bewegung, der ist als Bewegungstier eigentlich geplant. Ja, man geht davon aus, dass so unsere Altvorfahren so zwischen 30 und 50 Kilometer am Tag zurückgelegt haben. Da kommen wir, glaube ich, seltenst drauf, vielleicht mit dem Auto. Und dass eben eher eine proteinreiche und kohlenhydratarme Kost vorgeherrscht hat. Es sehen manche Menschen wirklich ihren Diabetes als Chance an, ihre Gesamtgesundheit zu fördern. Aber sagen wir mal, ich würde jetzt keinem an Diabetes wünschen, nur damit er dann gesünder lebt. Mhm. Manche brauchen ja immer so einen Kick nochmal, um in die richtige Richtung zu kommen.
Also jetzt nicht erst alle Pizza reinschrauben, damit ich irgendwann dann den Hebel habe, damit ich von Pizza wegkomme.
Man kann die Pizza auch direkt weglassen oder halbieren oder sich mit mehreren Leuten teilen.
Aber das heißt, der Trend, du hast vorher gesagt, ne, immer mehr, eigentlich schlechte Ernährung, immer mehr Übergewicht, der Trend geht schon dahin, dass die Leute eher deine Praxis überrennen und nicht, dass dieses andere Thema, wir achten jetzt alle mehr auf die Gesundheit und man ernährt sich jetzt glutenfrei und vegan und sowas, das überwiegt noch nicht in deiner Erfahrung, ne?
Muss man ganz klar sagen. Also das sind natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen, die extremst vielleicht mittlerweile auf Ernährung und auf solche Dinge achten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe zu Veganern ein gespaltenes Verhältnis, weil vegan ist eigentlich eine unnatürliche Ernährung. Ja, ich kann aber gut nachvollziehen, dass man einfach sagt, ich verzichte auf Fleisch aus Tierschutzgründen. Ich kann es heute immer noch nicht verstehen, warum man Rinder und Schweine einmal quer durch Europa fährt, nur damit die irgendwie für 3 Cent weniger geschlachtet werden können. Also auch wie die teilweise gefüttert, gemästet werden, wie Fleisch aufgepimpt wird mit Wasser und. Also was da auch, sagen wir mal, gesetzlich sanktioniert oder nicht sanktioniert mit unserer Ernährung passiert, das ist für mich eigentlich ein Skandal. Mhm.
Und es heißt ja auch nicht, dass jemand, der sich vegan ernährt, dass er sich gesund ernährt. Ne? Ich kann mich auch den ganzen Tag von Chips und Pommes ernähren, habe mich vegan ernährt, aber nichts für meine Gesundheit getan.
Ja. Wir haben auch unser Fleischkonsum extremst reduziert. Wenn Fleisch, dann wirklich hochwertiges, möglichst lokal gezogenes. Also da haben wir durchaus Bezugsquellen. Das kostet ein paar Euro mehr, aber wenn Leute sagen, das ist mir zu teuer, dann muss man eben auch vielleicht mal weniger nehmen und dann aber hochwertige und gesunde Sachen. Ansonsten macht natürlich eine gemüselastige Kost mit reduzierten Kohlenhydraten einfach Sinn. Insgesamt für die Gesundheit.
Jetzt muss ich noch mal einen kurzen Schlenker, da fällt mir jetzt auch gar keine Überleitung ein, aber zum Tauchen machen. Weil du gerade sagst, gesund. Gibt es denn eine Sportart, die als Diabetiker nicht möglich ist? Also habe ich da irgendwie eine Einschränkung? Weil ich habe in diesem Podcast gehört, Zuckerjunkies, da hast du sehr ausführlich über das Tauchen gesprochen und wie das trotzdem möglich ist mit Diabetes. Also da hört gerne mal rein, wenn ihr irgendwie zufällig von beiden Themen betroffen seid und gerne taucht. Gibt es eine Sportart, die nicht möglich ist, wenn ich Diabetes habe?
Wir haben ja im Leistungssportbereich in allen Sportarten auch Typ-1-Diabetiker dabei. Ja, Zverev ist sicherlich auch ein Beispiel dafür im Tennis. Also es gibt nahezu keine Sportart, die für Diabetiker komplett verboten ist. Man muss eben bestimmte Dinge etwas bewusster machen, geplanter machen. Genau wie das Tauchen. Ich bin vor der Ansicht, also das echte Höhlentauchen wäre jetzt für einen Typ 1 Diabetiker vielleicht nicht so sinnvoll, obwohl da habe ich auch Leute dabei, die das exzessiv machen, auch technisches Tauchen. Die gehen auch auf 100 Meter runter. Auch das geht alles, aber natürlich dann noch bewusster und noch geplanter, als solche Tauchgänge eh schon gemacht werden.
Aber das finde ich eben cool, dass du da auch Aufklärarbeit leistest und sowohl bei den Tauchern für Diabetes sensibilisierst, aber auch bei den Ärzten für das Thema Tauchen sensibilisierst, dass immer mehr Menschen eigentlich davon wissen, dass es möglich ist. Oder man ja auch bei dir als Diabetiker, glaube ich, wenn man in der Mitte von Deutschland wohnt, einen Tauchkurs mal machen kann. Das finde ich toll.
Ich kriege mittlerweile Diabetiker aus dem Umkreis von teilweise 300-400 Kilometern zugewiesen, nur für die tauchärztliche Untersuchung. Wo die Ärzte sagen, du bist Diabetiker, du darfst nicht tauchen. Und dann kommen die auf einmal zu mir. Das ist fast immer auch mit einer entsprechenden Aufklärung und Schulung nochmal verbunden. Und ich, sagen wir mal, bei den Tauchsportuntersuchungen gucke ich ja eher, wie jemand mit seinem Stoffwechsel, mit seinem Diabetes umgeht, als dass wirklich jeder Wert zu jeder Tages- und Nachtzeit optimal liegt. Weil das ist als Typ 1 Diabetiker praktisch nicht zu machen. Und das, was es im Moment noch an offiziellen Verlautbarungen dazu gibt, das schließt eigentlich Diabetiker vom Tauchen aus, was ich aber für völlig unsinnig halte. Also zum Glück bin ich da auf offene Ohren gestoßen. Also das Kapitel Diabetes und Tauchen in dem Buch Moderne Tauchmedizin habe ich mit einem Freund zusammen haben wir neu geschrieben. Und es gibt so eine Bibel für die Taucherärzte, das ist die Checkliste Tauchtauglichkeit, mit herausgegeben von der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin, zu der ich sehr gute Verbindung habe. Auch da habe ich das Kapitel neu geschrieben, weil das alte, sagen wir, überarbeitungswürdig und notwendig war, sodass da auch von der Seite offiziell das so ein bisschen alles anders gesehen wird.
Aber das finde ich mega wichtig. Also einfach diese Information zu haben, Diabetes heißt nicht gleich Ende des Tauchsports oder vielleicht auch Ende von anderen Sportarten, die sich erstmal nicht vereinbaren lassen, sondern sucht euch einen Arzt, der euch da vielleicht unterstützen kann oder der das vielleicht ein bisschen innovativer sieht und dann einen Weg finden möchte, anstatt von vornherein sagt, nein, das geht nicht mehr.
Genau das ist die Sache, ne? Dinge möglich machen und nicht kategorisch ausschließen.
Ja.
Und es ist viel möglich. Ich meine, ich hatte gerade, wir hatten ja auch über die Sensoren gesprochen, die es mittlerweile gibt. Also auch eine kontinuierliche Messung und Überprüfung des Stoffwechsels der Zuckerwerte ist mittlerweile möglich. Wir haben die Sensoren auch beim Tauchen ausprobiert. Also wir haben die alle auf 40 Meter schon gehabt und die funktionieren auch noch da unten. Mit so ein paar technischen Hilfsmitteln muss man ein bisschen gucken. Aber das geht eben auch während der Sportarten eben auch kontinuierlich seinen Zucker zu kontrollieren und zu überprüfen, sodass man da in keine Fallen tritt.
Cool. Hajo, wir kommen zum Ende.
Wir könnten noch sehr viele Fragen stellen und noch sehr viel weiterreden, aber ich glaube, das hat jetzt erstmal so einen Grobüberblick gegeben für die Leute, die sich vielleicht mit Diabetes noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Woran erkennt ihr das, dass es vielleicht ein Thema von euch ist? Lasst euch durchchecken regelmäßig beim Arzt mit dem Bluttest. Achtet auf eure Ernährung. Vergesst nicht den Sport, den Spaß am Sport.
Genau, was kann ich auch dafür tun, dass es gar nicht dahin kommt?
Genau.
Hajo, ganz am Ende, wir haben immer drei Sätze für alle Gäste, die sie ergänzen dürfen, so sie denn möchten. Möchtest du?
Ja, dann startet mal.
Und zwar haben wir uns jetzt viel über Sport unterhalten. Du hast auch schon gesagt, dein Sport ist vor allem die Leidenschaft des Tauchen. Aber ganz generell der Satz, bitte ergänzen, Sport ist für mich.
Gut.
Das ist, glaube ich, die kürzeste Antwort, die wir jemals hatten. Dann, deine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
Ich möchte einmal oder nochmal die 100 Meter knacken, also 100 Meter Tauchtiefe.
Okay. In der Kürze, was reizt dich da dran?
Also ich habe Ausbildung auch zum technischen Tauchen mittlerweile durch. Einfach den Körper ich definiere ja Tauchen sowieso schon, Einbringung des menschlichen Körpers in eine potenziell lebensgefährliche Umgebung. Aber dieses Ausreizen der Technik und der Physiologie unter Zuhilfenahme eben von verschiedenen Atemgasen finde ich unfassbar faszinierend, was man heutzutage machen kann.
Okay, also Hut ab, Respekt, das wäre für mich, glaube ich, nix. Ich bleib der Sporttaucher bis 40 Meter. Und einen Impuls, du hast jetzt sehr viele gegeben, aber einen Impuls, den du anderen weitergeben möchtest.
Man ist nur limitiert durch seinen eigenen Kopf. Es ist nahezu alles möglich, egal ob ich Diabetiker bin oder nicht. Man kann für alles irgendwelche Lösungen finden. Man muss nur sich in das entsprechende Setting begeben und mit den richtigen Leuten umgeben. Und dann kann man nahezu alles machen, was möglich ist.
Das bezieht sich auf viele Bereiche, aber was ich cool finde in deinem Bereich, eben jetzt auch mit Diabetes, dass du da bereit bist, mit den Patientinnen Lösungen zu finden, wie sie ihr Leben bestmöglich wieder gestalten können. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, krasse Sache, da muss ich hin, du bist, glaube ich, in Duisburg, oder?
Das ist in Duisburg, ja.
Genau, wie findet man dich oder wie könnte man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt entweder sagt, ich bin Diabetiker.
Ich wollte schon immer mal nach Duisburg.
Oder ich wollte schon immer mal nach Duisburg oder das Thema genau, Tauchen.
Ist eine Reise wert.
Da brauche ich Hajo, nur mit Hajo traue ich mich unter Wasser. Wie und wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen,
Hajo? Also am besten geht es natürlich immer über E-Mail. Mhm. Einfach mühlen@ruhrpraxen.de.
Okay. Können wir auch nochmal verlinken.
hrpraxen.de. Und dann gerne eine E-Mail schicken und in der Regel beantworte ich die auch immer innerhalb von 24 Stunden.
Cool. Wir verlinken die E-Mail, packen die unten in die Shownotes rein.
Ja.
Cool. Da auch die Hörempfehlung, hört euch unbedingt den anderen Podcast der Zuckerjunkies an, wo du übers Tauchen intensiv sprichst. Auch die werden wir unten verlinken. Hört da rein. Hajo, vielen, vielen Dank. Du musst weg, hast du uns im Vorfeld gesagt. Es ist Punkt 12. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses ausführliche Gespräch mit uns zu machen. Das war super spannend, super hilfreich, nicht nur für uns, sondern, glaube ich, für alle, die sich damit beschäftigen. Weil ich glaube, dieses Thema Diabetes ist jedem von uns schon mal irgendwie durch den Kopf gegangen, einfach weil es uns auch häufiger sichtbar wird durch die Menschen, die davon betroffen sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Folge dazu beiträgt, für die, die es sich anhören, da eine Aufklärung zu betreiben und eine gewisse Sensibilität im Alltag reinbringen zu können. Von daher, Hajo, vielen, vielen Dank.
Mir hat echt Spaß gemacht und ich frage mich, wo die Stunde geblieben ist. Ne?
Ja, das geht immer ratzfatz tatsächlich. Und wenn jetzt noch Fragen übrig geblieben sind und ihr sagt, ach, da lasse ich mal hinterlasse ich mal einen Kommentar oder ich habe noch eine Frage, dann schreibt uns gerne auf Instagram, entweder Mia Bell bei Weltenbummlerin on Tour oder @AnselmMors. Auf Instagram.
Genau. Oder direkt an Hajo unter die E-Mail.
Genau. Gut. Danke, Hajo. Schönen Tag dir noch.
Dank. Ein frohes Schaffen allseits.
Dankeschön.
Alles klar. Mach's gut. Ciao.
Ciao.